ARD Sounds.
Am Anfang habe ich jemanden angerufen, habe gesagt, ich wollte sagen, ihr Kind ist richtig gut in Religion geworden. Da hat der Vater gesagt, ja, okay, und was noch? Niemand glaubt, dass Schule anruft und nur was Gutes sagen will. Niemand glaubt das. Ja.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Was wäre, wenn Schulen nicht nur ein Ort des Lernens ist, sondern ein Ort, an dem man leben will? Ein Ort, der nicht verwaltet wird, sondern gestaltet. Von SchülerInnen, von Lehrkräften und von einer Schulleitung, die bereit ist, die Kontrolle auch mal abzugeben. Ich kann jetzt schon mal sagen, völlig. Björn Lengvenus ist Schulleiter der Stadtteilschule Alter Teichweg in Hamburg, einer großen Schule in einem sozial herausfordernden Umfeld mit Schülerinnen und Schülern aus über 80 Nationen. Bekannt geworden ist er unter anderem durch ungewöhnliche Projekte, eine eigene Late-Night-Show während des Lockdowns, durch Experimente mit Führung und Beteiligung und durch den Deutschen Schulpreis, den seine Schule in der Kategorie Beziehungen wirksam gestalten gewonnen hat. Das ist auch sein pädagogisches Credo, dass es nicht reicht, eine gute Schule zu haben, dass es darum geht, einen guten Ort zu schaffen. Lieber Björn, schön, dass du dabei bist.
Moin, ich freue mich.
Björn, du sprichst von Schule als einem guten Ort. Was ist das eigentlich? Ein pädagogisches Konzept, eine Haltung, eine Frage, die dich nicht loslässt, ein Prozess?
Tatsächlich haben wir vor einigen Jahren mal unsere Schülerinnen und Schüler gefragt, was für sie die besten Orte sind. Und die haben alles Mögliche genannt. Ein Ort in der Heimat, ein Ort am Strand, im Wald, natürlich für ihren Handys oder iPads. Aber eins wurde wirklich nie genannt, nämlich Schule. Und das hat uns wirklich tief berührt. Und es ist zu unserem pädagogischen Credo geworden, zu überlegen, wie gelingt es uns, dass unsere Schule aber überhaupt Schulen zu guten Orten werden. Und dabei müssen sie gar nicht die allerbesten Orte werden, sondern einfach in diesem Konzert der guten Orte überhaupt mitspielen können. Und auf diesem Weg sind wir und wir versuchen, unsere Schule an verschiedenen Stellen zu so einem guten Ort zu machen.
Wenn ich an gute Orte denke, hat das ja mit unterschiedlichen Dingen zu tun. Manchmal ist ja zum Beispiel Urlaub schon alleine deshalb ein guter Ort, weil es nicht Arbeit ist oder eben nicht der Ort, wo man normalerweise zu Hause ist. Manchmal hat es damit zu tun, wie die Umgebung gestaltet ist. Also dann ist ein guter Ort zum Beispiel ein fantastisches Gebäude. Und manchmal ist ein guter Ort auch ein Ort, wo man Beziehungen hat oder aufbauen kann. Das sind ja jetzt alles nicht die allereinfachsten Sachen. Ja, gerade wenn es um schulische Utopien geht, habe ich in letzter Zeit mal wiederholt, eine Utopie wäre, dass man in die Schule reinkommt und das Erste, was man denkt, ist, hier möchte ich gerne arbeiten. Wie kann man so eine komplexe Aufgabe denn angehen? Wie macht man Schule zu einem guten Ort, ohne sozusagen sofort Milliarden vom Bund zu fordern?
Wenn man in unsere Schule reingeht und das Gebäude anguckt, hätte man auch nie das Gefühl, es sei ein besonders guter Ort. Also ein sehr alter Bau, der schon lange zum Teil abgerissen werden soll und neu gebaut werden soll. Tatsächlich sind es die Menschen und ich glaube die Haltung, und die Gemeinsamkeiten, die wir hier alle haben. Also es gibt so ein paar Sätze oder ein paar Sprüche, die man hier immer hört. Also zum Beispiel, dass wir eine menschenfreundliche Schule sein wollen. Dass es völlig klar ist, dass hier niemand angeschrien wird. Und trotzdem kann das passieren, weil man überfordert ist oder weil es schwierig ist. Aber wir wissen doch alle, man schreit einfach keine Menschen an. So, also man setzt sie nicht unter Druck. Menschen zu beschämen ist ja etwas, wo wir in Schulen insgesamt drauf gucken müssen. Wir geben Noten, wir sagen Menschen, dass sie nicht gut genug sind für irgendwelche Ausbildungsgänge. Und das ist ja insgesamt ein ziemlich schweres Feld, in dem wir arbeiten. Und wenn man sich dem aber bewusst macht, dass wir uns in so einem Feld befinden, dann ist einfach ein ganz guter Grundstein für ein gutes Miteinander gelegt und dass man eben nicht auf unterschiedlichen Seiten am Seil zieht, sondern irgendwie auf einer Seite ist. Ich glaube, dass das von vielen KollegInnen hier getragen wird.
Ist das eine in Anführungsstrichen einfache Entscheidung oder braucht es dazu einen Werkzeugkasten beziehungsweise erstmal auch Leitlinien, also das heißt Führung?
Also ich glaube, dass Führung und Vorleben immer wichtig ist und dass man sich Menschen sucht, die ähnliche Ideen haben, mit Kindern umzugehen, die Lust haben, auf dem Weg zu sein, eine Schule zu entwickeln. Wir haben ja das Glück in Hamburg, dass wir uns selber unsere Lehrkräfte aussuchen können. Wir schreiben in unsere Ausschreibung rein, wir suchen Menschen, die nicht bei den ersten Problemen ans Aussortieren denken, sondern die mit uns den Weg gehen, mit unseren Kindern zu arbeiten. Und es gibt einen weiteren Spruch, den wir mal sagen, wir sind ja eine wahnsinnig heterogene Schule, vielleicht eine der heterogensten Schulen und diversesten Schulen in ganz Deutschland. Wir sind ja in einem sozioökonomisch schwierigen Umfeld, das hast du gesagt. Auf der anderen Seite sind wir Schwerpunktschule der Inklusion mit 4 bis 6 Kindern mit Mehrfachbehinderungen zum Teil in Klassen. Wir sind eine Langformschule, also von der Vorschule bis zur 13. oder sogar bis zur 14. Klasse, weil wir nämlich noch Eliteschule des Sports sind, wo 400 Hochleistungsathleten bei uns trainieren, die alle aus einem ganz anderen sozialen, bildungsnahen Umfeld stammen. Und von daher haben wir vom 5-jährigen Dulzberger um die Ecke bis zum 20-jährigen Jungen, der in unseren internationalen Vorbereitungsklassen dann doch noch das Abitur schafft und hier vorher die deutsche Sprache gelernt hat, haben wir einfach alles dabei. Und da ist es irgendwie immer die Frage, wie schafft ihr das eigentlich, auf alle zu gucken? Und da haben wir einen Satz, der, natürlich gibt's Konzepte, ne, Individualisierung, Differenzierung, all diese Sachen. Aber der wichtigste Satz ist bei uns, weil wir es so wollen. Weil wir daran glauben, dass Schule und Gesellschaft genauso funktionieren kann. Und das ist so wichtig im Alltag. Und eigentlich braucht man im Bewerbungsgespräch nichts anderes, als dass der Gegenüber sagt, ja, ich will das auch so. Ich will, dass Gesellschaft und Schule so funktioniert.
Ich fand das gerade wahnsinnig spannend, dass du auch nochmal darauf hingewiesen hast, dass das viel mit Personalplanung zu tun hat. Ich komme nämlich gerade erst aus dem Saarland, wo ich eine Tagung moderiert habe, 10 Jahre Inklusionsverordnung Saarland. Ja, und das ist das einzige Bundesland mit einer wirklichen Inklusionsverordnung. Auf der einen Seite großartig, ja, alle sollen zusammen lernen. Auf der anderen Seite gibt es genau seitdem auch immer noch Schulen, die es eben nicht wollen und die dann eher nach Gründen suchen, anstatt nach Lösungen. Und da habe ich an 2 Dinge gedacht. Das erste, was ich gedacht habe, ist, im Saarland gibt es nicht die Möglichkeit für schulscharfe Ausschreibungen. Ja, das hat auch eine Podiumsdiskutantin der Ministerin direkt gesagt, die dann so ein bisschen rumlaviert hat, weil mir gerade nochmal aufgefallen ist, wie wichtig das ist. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, irre. Hochleistungssportler, Menschen mit mehrfacher Behinderung, bist du es manchmal leid, wenn du auf Kongressen bist, auf Tagungen, wir haben uns ja auch beim Frühstück länger unterhalten auf einer Tagung, zu hören, das geht bei uns nicht? Oder sowas wie, mit unseren Kindern kann man sowas aber nicht machen?
Ja, das macht mich fertig, ehrlicherweise. Also ich glaube, dass alles geht und wir sagen auch relativ häufig, wenn wir es am alten Teichweg hier nicht schaffen, dann kann es die Welt oder die Gesellschaft auch nicht schaffen. Ich meine, wir sind ein so kleiner Mikrokosmos und wir bilden alles ab, was es gibt. Und das muss doch verdammt nochmal zu schaffen sein. Das wollen wir. Und in den 80er waren wir eine der ersten Integrationsschulen hier in Hamburg. Und aus dieser Tradition sind wir mit aller Kraft in das Projekt Schwerpunktschule Inklusion gestartet. Also wir sind ja am Anfang, insgesamt am Anfang noch von Inklusion in Schulen. Und da gehen viele Sachen schief. Aber niemand wird doch glauben, dass dieses Menschenrecht auf Inklusion nochmal zurückgedreht werden sollte, dass man natürlich eine Schule seiner Wahl besuchen kann, auch als Kind mit Behinderung. Und das ist doch unsere Aufgabe. Wir sind die Generation, die das umsetzen kann. Was für eine Chance man uns gibt. Und diese Aufgabe müssen wir doch annehmen. Bei allen Schwierigkeiten müssen wir doch Lösungen finden. Am Anfang habe ich jemanden angerufen, habe gesagt, ich wollte sagen, ihr Kind ist richtig gut in Religion geworden. Da hat der Vater gesagt, ja, okay, und was noch? Niemand glaubt, dass Schule anruft und nur was Gutes sagen will. Niemand glaubt das. Ja, ja. Das ist doch total verrückt. Dann haben wir versucht, Lobmomente einzuführen. Wir machen immer am letzten Tag vor den Sommerferien mit all unseren Schülern, zuerst im größten Kino der Stadt und jetzt in einem der ganz großen Theater, im Harry Potter Theater hier in Hamburg, machen wir unsere Finish-Show, unsere Abschlussshow, wo alle zusammenkommen. Und da wird gesungen, da wird getanzt, ich moderiere das, es wird gelacht, ich scheitere ganz oft, ich kriege immer Aufgaben und kann das dann immer nicht, also versuche zu zaubern.
Sag mal eine.
Also ist ja ein Zaubertheater und ich mache dann immer Zaubertricks, die funktionieren nicht und eigentlich ist der Gag, dass ich dann am Ende etwas mache, was super funktioniert. Und als ich das erste Jahr gemacht habe, habe ich 3 Wochen lang geübt, ich sollte am Ende Karteikarten zerreißen und sagen, es ist so schade, dass ich nicht zaubern kann. Spot auf mich, 2000 Leute gucken auf mich und dann sollte ein Gebläse angehen, es sollte schneien. Das Gebläse war aber kaputt. Und ich saß in diesem Spot, mein erster großer Zaubertrick ging total schief. Und ich konnte am Ende nur sagen, ja, und ich kann eben auch nicht zaubern. Tschüss, schöne Sommerferien. Und letztes Jahr hat mich ein Schüler vor der Finish-Show angesprochen und hat gesagt, zaubern Sie eigentlich wieder, Herr Lenk-Venus? Und da habe ich gesagt, ja, ich glaube schon. Da sagt er, es ist so lustig, weil es klappt nie. Und es ist doch wundervoll, ja, dass man als Schulleiter auf seiner Bühne stehen kann und scheitern darf und alle das gut und lustig und schön finden. Und wir ehren dort Menschen. Wir haben so ein Armband, da steht Bipart drauf, weil wir ja viele Puzzleteile hier an der Schule haben und es erscheint jedes Jahr in einer neuen Farbe. Und die ersten 60 werden an diesem letzten Schultag bei diesem Finish verliehen. Und zwar an Menschen, die vorgeschlagen werden. Und da steht dann unser U17-Fußball-Weltmeister Erik da Silva neben einem Schüler, der es geschafft hat, aus der ersten Klasse von seinem Behindertentransport zu Fuß allein in seinen Klassenraum zu gehen. Und beide kriegen eine Rose. Und beide kriegen so ein Armband und sie kriegen den Applaus von allen 2000 Menschen, die da sind. Und das ist ein Ego-Booster. Und zwar völlig egal, ob ich eben sowas wie eine Fußball-Weltmeisterschaft errungen habe oder was ganz Persönliches, nämlich so einen schwierigen Weg für mich geschaffen habe. Und das beides zu beleuchten und das beides zu sehen und beides zu belobigen, das ist, glaube ich, der Kern von Schule, ja, die ein guter Ort sein möchte.
Nochmal zurück zum Beziehung wirksam gestalten, ist diese Finish-Show mit dem Scheitern, diese Lobanrufe, das, was du so Identifikation mit dem Stadtteil genannt hast und auch dieses Loben untereinander Teil dieser Gestaltung von Beziehung?
Genau, es geht um Identifikation, es geht um ein Klima, das gestaltet wird. Es geht um die Defizitorientierung zu verändern. Aber es sind eben auch andere Sachen da. Also Unterrichtsentwicklung stark machen, auch Unterricht oder das, was wir als Unterricht bezeichnen, muss so angepasst werden, dass es auf alle passt. Also man kann nicht für alle das Gleiche machen, sondern man muss gucken, wer kriegt eigentlich welche Aufgabe. So, und das kann man auch nicht vorbereiten. Also wir haben mal irgendwann vor 10 Jahren oder so die Idee gehabt, dass wir eine Aufgabe stellen und die differenzieren wir 6-mal und dann muss man nur aus dem Schubkasten ziehen, was ist für wen eigentlich das Richtige. So funktioniert's nicht. Wir gucken ganz individuell bei Aufgaben auf Kinder und versuchen sie so anzupassen. Und die Kinder dürfen selbstverständlich auch andere Aufgaben probieren von anderen Kindern. So, also da drauf zu gucken, das ist wichtig. Und welches fächerverbindende Lernen haben wir? Also welche Projekte machen wir? Welche Herausforderungskurse, die es ja auch an vielen Schulen gibt, also wo SchülerInnen sich selber überlegen, was möchte ich eigentlich mal Herausforderndes machen? Und dann sind 3 Mädchen, die wollen von Hamburg an der Alster zur Ostsee in 3 Tagen laufen ohne Geld und müssen mich dann immer bis 21 Uhr anrufen, wo sie untergekommen sind. Und ich rufe dann die Eltern an, die sollen keinen direkten Kontakt zu Eltern haben, weil Eltern sind ja sehr aufgeregt bei solchen Sachen. Und dann ist es so, einmal riefen Mädchen gar nicht an und ich habe einen riesen Schrecken bekommen. Und um 23 Uhr riefen die erst an. Ich war so sauer. Und die sagten, naja, sie waren bei einer türkischen Familie untergekommen und die hatten all ihre Freunde eingeladen und sie haben großes Fest gefeiert für diese beiden, die da zufällig vorbeikamen. Mhm. Und sie fanden es wahnsinnig unhöflich, jetzt das Handy rauszuholen und zu telefonieren. Also, das ist die Challenge, das war die Mission Impossible für Herrn Lenk-Venus, das er warten musste. Und das ist doch total schön, dann solche Herausforderungen zu haben. Aber 2 andere hatten gesagt, nee, sie wollen lieber durch einen dunklen Wald laufen. Und die haben wir abends um 22 Uhr in einem Wald ausgesetzt und nächsten Morgen um 5 auf der anderen Seite wieder abgeholt. So, was für eine Lebenserfahrung steckt da drin? Mhm. Und was für eine Aufregung auch für jemanden, der schon seit 30 Jahren Lehrkraft ist, der dann denkt so, boah, hoffentlich geht da nichts schief. Und es geht nicht schief, weil Abenteuer eben auch zu unserem Leben gehört.
Wenn ich jetzt an eure Schule komme, dann werden ja wahrscheinlich nicht die Hälfte der Kinder gerade unterwegs sein, sondern es wird ja auch so Formen von Lernsettings geben. Sieht das dann aus wie Unterricht oder ist das unterschiedlich? Ist es manchmal Unterricht, manchmal ist es eher offen, durchmischt? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich so durch eure Schultür reingehen würde? Ich weiß jetzt nicht, 10 Minuten nachdem der Unterricht begonnen hat, müsste ich dann die Türen öffnen? Sind die sowieso schon auf? Was würde ich sehen?
Also wir haben offene Türen, wir nutzen die Flure, wir versuchen dieses alte Gebäude zu bespielen. Es laufen ganz viele Menschen rum mit individualisierten Aufgaben. Und ein Kern allerdings unserer Idee ist, dass Aktionen und Erlebnisse und Erfahrungen vorgehen. Also wann immer es irgendwas Spannendes zu gucken gibt in diesem Stadtteil, in dieser Stadt, findet der Unterricht nicht statt. Also der Unterricht findet nicht statt, sondern es findet dann richtig Bildung statt. Und
aber Björn, der Stoff.
Der Stoff, Björn. Der Stoff.
Was denn da mit dem Stoff?
Ja, der Stoff, den schaffen wir ja eh nicht. Also von daher. Na, okay. Ganz einfach. Wir machen unsere Schüler und Schülerinnen fit für die Abschlussprüfung, weil sie die bestehen müssen. Und wir stellen immer wieder fest, dass starke Schule starke Kinder macht und starke Kinder machen starke Abschlüsse. Und da ist es nicht ganz so wichtig, dass jeder Stoff da behandelt wird, wenn man so viel vom Leben lernen kann. Wir haben Fach Lebensart. Da gehört zum Beispiel eine Aktion 24 Stunden draußen dazu. Man geht für 24 Stunden mit der Klasse nach draußen. Das ist für unsere städtischen Kinder total wichtig. Ohne Dach über den Kopf, ohne Zelt, sondern nur mit Tarps, falls es mal regnet. Da muss man Lagerfeuer machen. Da gibt es kein Programm, sondern die müssen sich selbst beschäftigen. Und nach 24 Stunden kommen die wieder und die rufen kurz vorher die Lehrkräfte bei uns an und sagen, wir kommen jetzt gleich alle. Dann stellt sich das Schulbüro, die Schulleitung, alle, die noch so rumlaufen, hier auf dem Flur und klatschen die Schüler ab und sagen, krass, wie ihr das geschafft habt. Das sind doch Erfahrungen, die sind so bedeutsam, dass es dann vielleicht manchmal auch gar nicht ganz so wichtig ist, jede Biologiestunde zu erleben.
Ich finde das, was du sagst, so viel wichtiger als so diese kleinen Highlights, die ich angeteasert habe. Aber weil ich sie angeteasert habe, möchte ich es zumindest nicht ganz runterfallen lassen. Ich habe es gesagt, Dulzberg Late Night, eine Show während des Lockdowns. War das sozusagen von dir oder von euch so, ja, vielleicht ein Lösungsversuch, wie man jetzt dieses ereignisreiche Schulleben zumindest in ganz kleinen Teilen auch in so eine schwierige Zeit kriegt?
Also wir saßen hier alleine, ich mit meinem Kulturagenten, und es war so, dass wir gesagt haben, alles, was an Schule Spaß macht, ist weg. Also wir können nicht auf dem Pausenhof stehen, es finden keine Klassenreisen statt, es finden keine tollen Aktionen statt. Wir kriegen das schon hin, über Online-Unterricht zu unterrichten, ne? Aber alles, was wir unter Bipart verstehen, wir hatten große Angst, dass unser Schulgefühl verloren geht. Und dann haben wir gesagt, wir müssen was machen. Und zwar bin ich der Einzige, der da ist. Wir bauen ein Studio auf und jeden Abend senden wir eine Late-Night-Show. Und wir schalten uns in die Kinderzimmer rein, die Kinder schicken uns Beiträge und wir machen das einfach jeden Abend. Und das fing ganz klein an. Es war allerdings gleich am ersten Abend so, dass wir durch Zufall die ARD hier hatten, die das so toll fanden, dass sie das zufällig gefilmt haben und das dann in die Tagesthemen gebracht haben, dass so eine Late-Night-Show da läuft. Und dann war es tatsächlich ein Riesenhype. Und wir haben ja hunderte von Beiträgen von unseren Schülerinnen und Schülern bekommen. Und die ganze Familien haben diese Show geguckt. Wir haben uns reingeschaltet in Familien, haben Themen gehabt und waren, wir haben immer gesagt, wir waren der digitale Pausenhof in der Zeit. Und wir hatten Angst, dass Bipart verloren geht in der Zeit. Tatsächlich ist es richtig gestärkt da rausgekommen.
Ja, ich wollte gerade sagen, gibt es da so eine Erkenntnis, die ihr dann wiederum andersrum aus der Corona-Zeit mitnehmen konntet in dann wieder die, ja, in Anführungsstrichen Normalbedingungen?
Ja, manche Sachen wichtiger sind als andere. Also das ist eben genau der Kern, dieses Bipart, und wir kommen zusammen und wir erzählen was, dass das für unsere Schule und für unsere Schülerinnen und Schüler total entscheidend ist. Und das Spannende war ja, dass diese Corona-Zeit für unsere Sportlerinnen und Sportler, also die stärksten unserer Schülerinnen, was die Leistung angeht, genauso schlimm war für die Kinder, die in ihren Wohnungen saßen und zu dritt auf einem Zimmer eigentlich am Unterricht nicht teilnehmen konnten, weil sie nicht wussten, wie es geht. Die Sportlerinnen und Sportler haben zum ersten Mal in ihrem Leben, und die trainieren jeden Tag, nicht trainieren dürfen. Das war eine Katastrophe. Die Olympischen Spiele wurden abgesagt. Also all diese Sachen, die waren total am Ende. Und für die etwas zu bieten, wir haben das Gefühl, dass wir während Corona das allererste Mal echt Heimat für Schülerinnen und Schüler waren, obwohl die Schule geschlossen war.
Bevor ich zu dem nächsten Projekt komme, eigentlich habe ich schon fast das Gefühl, dass ich mir die Frage selber beantworten kann. Du hast ja auch mal die Schulleitung abgegeben, auch wirklich echt irre. Und eigentlich habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, ja Björn, wieso machst denn du das alles? Das hört sich dann ja auch so trendig an und irgendwie innovativ. Und andererseits könnten dann Leute lächeln und sagen, naja, da will einer, was weiß ich, Aufmerksamkeit oder in die Medien kommen und so. Aber jetzt, nachdem wir gesprochen haben, hört sich das alles eher so an, als geht's um, ich formuliere einfach mal, radikale Lösungsversuche. So im Sinne von, naja, wir haben die Situation, wie wir sie haben. Wir können jetzt natürlich rumweinen und, naja, das mache ich ja manchmal auch, also kritisieren und sagen, also wir müssen auch ein bisschen die Bedingungen verändern. Aber im Grunde genommen läuft das ja alles darauf hinaus zu sagen, Bipart heißt Schüler partizipieren, wir haben ein Angebot für alle, und wenn es Herausforderungen gibt, ja, dann versuchen wir die halt mit unterschiedlichsten Mitteln zu lösen. Habe ich das richtig verstanden?
Ein bisschen ist es so, und es ist auch erlaubt zu scheitern. Das passiert nämlich eben mal. Wenn 1800 Kinder und Jugendliche zusammen sind und irgendwie 250 Lehrkräfte, dann ist es so, dass eben Dinge auch schiefgehen. Und das darf eben sein und dann müssen wir überlegen, was es für andere Lösungen gibt. Also dieses alles ist möglich und wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir klappen die Außenmauern weg und wollen Teil dieses Stadtteils und dieser Stadt sein. Ja, im Sinne dieses afrikanischen Sprichworts, ne? Um ein Kind zu erziehen, brauche ich das ganze Dorf.
Aber dafür ist doch eigentlich Führung wichtig. Erzähl nochmal ganz kurz, warum hast du die denn dann abgegeben, die Führung, und was ist passiert?
Also ich war letztes Jahr für 3 Monate im Sabbatical mit meiner Familie und mein Kulturagent, also wir haben ja einen ganz großen Kulturbereich, hat gefragt, ob er mein Büro als Bühne nutzen kann. Also ob ich es ausräumen würde und er hier eine alternative Machtform installieren könnte in der Zeit. Und wir machen dann alles möglich und ich finde das wunderbar, wenn Kulturprojekte wirklich im Herzen der Schule auch stattfinden. Also habe ich mein Büro ausgeräumt und wer mein Büro kennt, ist nicht ganz einfach, es auszuräumen. Und dann war es so, und dann bin ich weggefahren. Und tatsächlich wusste ich fast nichts darüber und es wussten nur ganz wenig Menschen darüber. Aber auch das zeigt, dass das eben möglich ist. Es wurde als erste neue Schulleiterin, und so wurde sie auch der Schülerschaft und auch dem Kollegium vorgestellt, eine Wasserschildkröte installiert, die hier aus einer Nachbarschule geholt wurde. Und überall wurde dann gesagt, das ist die neue Schulleitung. Und
die Wasserschildkröte, ja?
Die Wasserschildkröte, genau. Und das sorgte natürlich für viel Erstaunen. Das Ganze war von Profis auch ein bisschen, also nicht geskriptet worden, aber es war ein Drehbuch geschrieben worden. Wann passiert was? Immersives Theater. Und dann war, und das war Teil der Aufgabe der restlich verbliebenen Schulleitung, die da immer mitzieht. Man braucht ja immer ein fantastisches Team, die gesagt haben, ja, das ist unsere Schulleitung. Was wundert ihr euch? Ja, dann müsst ihr sagen, was ihr wollt und die Schildkröte wird das dann entscheiden. Also bei LinkedIn und Insta hat die Schildkröte natürlich dann Profile gehabt und hat gesagt, ja, also es wurde an dieser Schule mit so viel Tempo als möglich verändert und gemacht. Sie ist eher für so einen langsamen Weg und alle sollten mal ein bisschen Tempo rausnehmen. Ja. Und nach 2 Wochen ist die Schildkröte zurückgetreten, hat gesagt, also hier war das mit dem alten Teichweg alles zu stressig. Und stattdessen wurden 3 Schülerinnen neue Schulleitung aus der Grundschule aus der 4. Klasse. Die waren in einem Theatercasting gefunden worden und die sind in Trump-Manier. In blauen Anzügen haben sie gleich erstmal eine große Sitzung abgehalten und haben 17 Dekrete verabschiedet. Ab jetzt jeden Tag Pommes in der Mensa, ab jetzt keine Hausaufgaben, kein Käppi-Abnehmzwang. Es gibt einen Umgekehrtag, also alles Mögliche. Und das gilt ab jetzt. Und das war spannend, weil es Kollegen gab, die haben sich da reinbegeben und haben sich dann einen Termin geben lassen und erzählten hinterher, wie krass es war. Sie saßen dann auf so einem Vorschulstuhl vor dieser Schulleitung, vor der Grundschulschulleitung. Das waren dann auch noch ihre Schülerinnen mal gewesen und sagte dann so, ja, sie findet, und ich finde diese Regel ehrlicherweise auch doof. Ich weiß überhaupt nicht, warum die noch. Das ist übrigens was, was eine Konsequenz daraus ist, dass wir über die Hausordnung neu nachdenken, dass man immer darum gekämpft hat, dass Käppis abgenommen werden und dass sie jetzt erlaubt haben, dass das drauf bleiben darf. Und sie würde sich das wünschen, dass sie das nochmal überlegt, die neue Schulleitung. Und da haben diese Grundschüler, 4. Klasse, erstens gesagt, sie möchten immer gesitzt werden. Und die Kollegin sagte, es war wahnsinnig schwierig, auf diesem Stuhl zu sitzen, gesitzt zu werden. Und hinterher sagten die Schülerinnen, ja, wir haben alles gehört, was sie wollen, aber wir bleiben bei unserer Regel. Zack und zu Ende. Also ein krasses Machtspiel, und das war ja auch das Thema, das Ganze hieß das Machtvakuum. Was macht Macht in Schule? Und wir als Lehrkräfte haben wahnsinnig viel Macht in der Klasse. Schulleitung hat wahnsinnig viel Macht, kann die ausüben gegenüber Lehrkräften. Und Schulbehörde ist wahnsinnig hierarchisch organisiert. So. Und wir haben dazu eine Dokumentation gedreht, die gibt es auch zu sehen bei YouTube. Und wir haben dazu jetzt ein Jahr später eine Diskussionsveranstaltung gemacht, weil es ein wahnsinnig konträr angesehenes Projekt war. Es gab Leute, die fanden das furchtbar, dass dann so ein Theater im Schulleiterzimmer gespielt wurde. Andere fanden das großartig. Ja, aber wir lieben es auch, genau in so einen Diskurs zu gehen. Was macht Macht? Was bedeutet das, wenn Schüler da plötzlich Regeln machen und Lehrer können nicht mitstimmen? Ja, super spannendes Projekt.
Es ist ja so, vieles von dem, was du gesagt hast, hat ja miteinander zusammen. Also, ich sag mal, Angebote zu schaffen bedeutet, man muss sich auch auf den Weg machen und Angebote suchen. Gleichzeitig habt ihr eben genau diese Art von, Leitbild, weil wir es wollen. Ja, dann wird das auch hinkriegen. Und weil wir das wollen, möchten wir uns auch immer weiterentwickeln. So. Anders als bei so einem bestimmten Konzept, sag ich mal, das CUDA-Modell, da könnte ich sagen, so ist die Raumgestaltung, so läuft der Unterricht dann ab. Und ne, ich finde das gut übrigens, ne? Das jetzt soll jetzt überhaupt nicht das CURA-Modell relativieren. Finde ich das aber so schwer übertragbar? Oder gibt es wirklich auch, du hast gerade gesagt, man kann bei euch hospitieren, Leute, die kommen zu euch hin und melden euch dann hinterher zurück, was sie ausprobiert haben schon. Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe ich. Und das gibt es. Ich hatte gerade, wir haben super viele Hospitanten, ich weiß nicht, 80 Gruppen im letzten Jahr. Und wir sagen dann immer, wir freuen uns, wenn viele da sind, weil wir diese Rückmeldung auch bekommen. Was seht ihr hier? Wir lieben das sehr, auch in andere Schulen zu fahren. Und vor kurzer Zeit war eine Gruppe da und die meinten, sie fanden es so krass, wie konsequent wir Haltung und Beziehung gestalten, als oberstes pädagogisches Ideal an dieser Schule leben. Und das ist fast, also das ist größer als alle Organisationsformen. Also es ist wichtiger als der Stundenplan sowieso, aber es ist wichtiger als all unsere anderen Lernprinzipien. Wenn es darum geht, um Beziehung zu gestalten, dann ist das das oberste Prinzip. So. Und das fand ich total spannend, dass Sie das so gesagt haben. Und ich bin ganz sicher, dass es überhaupt gar keine Patentrezepte gibt, sondern man muss sich Dinge angucken und sich davon inspirieren lassen. Und ich glaube, dass wir relativ viele Menschen inspiriert haben, mit dieser Art mit Menschen umzugehen, und diese Rückmeldung bekommen wir eben auch. Also wir haben ein Dankbarkeitstagebuch, wo wir reinschreiben, was sind eigentlich die guten Sachen in dieser Woche gewesen. Viele Schulen nutzen das jetzt mittlerweile.
Björn Leng-Venus sucht nach dem guten Ort. Und zwar nicht als Utopie, sondern als tägliche Praxis in der Schule. Was seine Schule zeigt, es geht nicht darum, das perfekte Kochrezept zu haben. Es geht darum, Beziehungen ernst zu nehmen, zu gestalten und Haltung auch zu leben und bereit zu sein, immer wieder neu zu fragen, wozu Schule eigentlich da ist. Lieber Björn, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gern, hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.